Berührt hat mich eigentlich an allen Geschichten die Ehrlichkeit der Interviewten, dieses Eintauchen in die Brüche.
Und man merkt dann erstmal, wie viel Stoff so ein Leben beinhaltet und dass man eigentlich immer nur kurz Ausschnitte erzählen kann.
Vielleicht ist das sogar zweiseitig, denn auch wir können von den Kindern, von den jungen Menschen lernen.
Und außerdem bin ich über 70 und dann dachte ich, ist noch mal eine Gelegenheit, kannst noch mal ein bisschen mitmischen, ganz ehrlich.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
History of Citizens. Die Kulturhauptstadt Chemnitz zeigt, was sich aus Lebensgeschichten lernen lässt. Ganz gleich, ob ihr alt oder jung seid, herzlich willkommen hier bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herr der Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze und ich begrüße euch zu einer hoffentlich generationenübergreifenden und generationenverbindenden Podcast-Folge heute. Die sächsische Industriestadt Chemnitz ist ja jetzt im Jahr 2025 europäische Kulturhauptstadt. Und auch die christlichen Kirchen mischen da mit unter dem Motto Kulturkirche 2025. Im Mai hatten wir hier im Podcast bereits darüber mit Dr. Ulrike Lünn gesprochen, der katholischen Beauftragten für das Kulturhauptstadtjahr. Ja, und weil dieses Kulturhauptstadtjahr noch nicht zu Ende ist und immer noch echte Highlights bietet, ist Frau Dr. Lünn heute nochmal bei uns zu Gast. Und wir sprechen heute über ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadt, das wir von Mit Herz und Haltung besonders interessant fanden. Es heißt History of Citizens. Ältere Menschen, die auch die Brüche des 20. Jahrhunderts miterlebt haben, gibt es ja in Europa überall. Und viele dieser eindrücklichen Biografien bleiben über die Familie und das nähere Umfeld hinaus allerdings unerzählt. In Chemnitz haben Schülerinnen und Schüler deshalb im Jahr 2024 mit älteren Menschen über ihre mitunter verschlungenen Lebenswege gesprochen. Und genauso ist das in der zweiten europäischen Kulturhauptstadt passiert, in Nova Gorica in Slowenien und dem benachbarten Gorizia in Italien. Und aus diesen Begegnungen und Gesprächen ist eine Ausstellung entstanden, die echte Geschichten dokumentiert, die das Leben und historische Umbrüche geschrieben haben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und künftige Generationen aus den Erfahrungen lernen können. Im November ist diese Ausstellung in Chemnitz zu sehen und wir sprechen heute drüber. Und neben Frau Dr. Lünn begrüßen wir später dazu auch bei uns im Podcast Anja Diering aus Chemnitz und Dr. Roland Unger aus Augustusburg, stellvertretend für die Menschen, die bereit waren, mit ihrer Biografie zu dieser Ausstellung beizutragen. Taucht mit uns ein in die Ausstellung History of Citizens, jetzt bei Mit Herz und Haltung. Frau Dr. Lünn, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass Sie wieder da sind. Die Ausstellung History of Citizens, ich habe es gerade gesagt, dokumentiert Geschichten, die sonst vielleicht unerzählt geblieben wären, weil sie in Ihren Augen eine größere Bühne verdienen. Mich interessiert zum Einstieg, wie Sie auf diese Idee gekommen sind. Und ich habe die Frage, haben wir als Gesellschaft manchmal beim Blick aufs Altern und auf ältere Mitmenschen eine Sehschwäche, die Sie mit dieser Ausstellung quasi so als eine Art Brille ein bisschen korrigieren oder anpassen wollen?
Ganz im Motto des Kulturhauptstadt-Slogans, see the unseen.
Sieh das Ungesehene, genau, ja.
Genau, sieh das Ungesehene. Also uns hat das Thema ganz besonders deswegen berührt, weil Chemnitz und seine Region demografisch gesehen als eine der ältesten Großstädte Europas zählt. 35% der Einwohner und Bürgerinnen und Bürger sind hier über 60 Jahre alt. Und das ist natürlich zuerst mal kein Aushängeschild für die Jugend, für denjenigen, der zuzieht und der vielleicht sich für Chemnitz interessiert. Aber wir fragen uns, wir als Christen und wir als Leute, die sich diese Sehbrille aufsetzen, ist das nicht vielleicht ein Auftrag statt ein Makel? Kann man nicht aus dem Alter und aus der Weisheit des Alters und dem, was Altsein mit sich bringt, nämlich ganz, ganz viel Lebenserfahrung, schöpfen und lernen und sich daraus auch für das eigene Leben ja Resilienzkräfte filtern und vielleicht sogar übernehmen? Also es steckt sehr, sehr viel Potenzial in diesem Thema. Und so haben wir das aufgegriffen und haben daraus eben dieses Projekt gestrickt.
Bevor wir über die Ausstellung und wie sie entstanden ist sprechen, vielleicht erstmal der Blick auf Chemnitz und die Zivilgesellschaft in Chemnitz, wie Sie die wahrnehmen. Sie haben es gerade gesagt, Chemnitz ist eine der Großstädte in Europa mit der ältesten Bevölkerung überhaupt. Wie nehmen Sie diesen Wandel zu einer Gesellschaft hin mit deutlich älteren Menschen in der Stadt wahr und was macht das mit der Zivilgesellschaft in Chemnitz?
Also das ist zum einen eine große Herausforderung, diese Alterskluft natürlich zwischen renommierter Universität und diesem hohen Alter, was die Einwohnerinnen und Einwohner hier aufweisen. Aber zum anderen ist es eben nicht nur eine Herausforderung, sondern birgt ganz viel Qualität auch im Zuge des Lernens. Wichtig ist hier, und das kommt auch in dem Projekt zum Tragen, der Dialog, die Kommunikation und der Austausch zwischen Jung und Alt. Es ist ja ein Projekt, das nicht nur den Wert und die Würde des Alters in den Blick nimmt, sondern eben auch den Austausch zwischen den Generationen. Und den befördert das Projekt. Und ich glaube, wenn der funktioniert und wenn der stattfindet, wenn man sich austauscht, wenn man im Gespräch bleibt, wenn man über das, was man erlebt hat, redet, sowohl die Brüche als auch die Ansätze von Heilung, möchte ich sagen, dann ist die Herausforderung angenommen. Und ich glaube, dann kann man sie auch ganz gut angehen.
Okay, dann gehen wir mal rein in das Projekt History of Citizens. Wie ist es entstanden? Wie haben Sie die Schülerinnen und Schüler gefunden? Wie haben Sie die Menschen gefunden, die über ihr Leben erzählt haben? Und wie ist das dann zu einer Ausstellung geworden?
Ist wirklich eine lange und auch spannende Geschichte.
Wir haben Zeit.
Angefangen hat alles damit, dass die Kulturhauptstadt GmbH, also die Stadt selber, die Kulturhauptstadt, eine Ausschreibung gemacht hat und nach Projekten gesucht hat, die generationsübergreifend stattfinden. Der GmbH ist aufgefallen, dass im Bitbook, im Bewerbungsbuch und in allen Projekten, die sozusagen für die Kulturhauptstadt und das Kulturhauptstadtjahr 2025 geplant sind, größtenteils die Mittelschicht, damit meine ich eine Altersgruppe zwischen 20 und 45 oder 50 angesprochen und beteiligt waren. Und nun ist aufgefallen, dass sowohl die Kinder wirklich fehlen in diesen Projekten, die im Bitbook geschildert sind, als auch die älteren Leute, was für Chemnitz natürlich aber eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern einschließt. Und so wurde eine Ausschreibung präsentiert, gemacht, zu der aufgerufen wurde, Projekte einzureichen, die sich eben mit den Generationen beschäftigen, mit dem Alter oder mit Kindern. Und in dem Zuge haben wir ein Projekt entworfen, was sozusagen alle Generationen, sowohl die Grundschulkinder als auch die Kinder der Oberschulen bis zum Abitur hin, Jugendliche, Studierende und dann eben Menschen ab 60 mit einbezieht in die Projektgestaltung. Und das haben wir dann langsam umgesetzt. Mit diesem Auswahlverfahren sind wir auch tatsächlich in die letzte Runde gekommen. Es wurden nur sehr wenige Projekte von sehr, sehr vielen Einreichungen angenommen und ja auch ein Stück weit gefördert. Das lag unter anderem auch daran, dass wir gemeinsam dieses Projekt mit der anderen Kulturhauptstadt, dieser italienisch-slowenischen Grenzstadt, erarbeitet und auch umgesetzt haben. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil und auch ein schönes Zeichen europäischer Verbundenheit innerhalb dieses Projektes. Also wir bauen ganz viele Brücken zwischen den Generationen, zwischen den Kulturhauptstädten, zwischen Alt und Jung. Und so weiter.
Wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, die jetzt quasi die Menschen mit ihren Lebensgeschichten interviewt haben?
Also ich schlüssel das mal kurz auf, wie die Altersgruppen an sich im Projekt beteiligt sind. Die Schülerinnen und Schüler, die interviewt haben, sind meist Kinder aus Oberschulen gewesen. Dafür haben wir eng zusammengearbeitet mit der Montessori-Schule hier in Chemnitz und haben Jugendliche, sagen wir, dazu animiert und dafür gewonnen, diese Gespräche zu führen. Das wurde natürlich auch unterrichtsübergreifend eingebunden im Geschichtsunterricht. Das wurde pädagogisch begleitet von den Lehrern und eben von den Pädagogen. Damit wurden die Jugendlichen nicht alleine gelassen und die haben dann das, was sie gehört haben, was sie gelernt haben aus diesen Gesprächen und Interviews, eben auch im Unterricht aufgearbeitet, nachgearbeitet und haben also für ihren geschichtlichen Horizont da auch ganz viel dazu gelernt. So, und nachdem die Interviews fertig waren und aufgenommen wurden, sind diese Interviews an Grundschulen gegangen, hier in Chemnitz, nämlich die BIP-Kreativitätsgrundschule und die Pablo-Neruda-Grundschule. Und Kinder der vierten Klasse haben dann die Interviews genommen und haben das, was sie daraus gelernt, gehört haben, mitgenommen haben, künstlerisch umgesetzt und haben sozusagen diese Videos in ihren Kunstunterricht integriert und haben Bilder gemalt. Im Zuge des Kulturhauptstadtmottos See the Unseen haben sozusagen ihre Sicht auf das Leben der jeweiligen Person künstlerisch kreativ umgesetzt. Diese Bilder werden dann natürlich auch Teil der Ausstellung sein. Und das ist die Art und Weise, mit der wir mit verschiedenen Altersgruppen zusammengearbeitet haben. Grundschulkindern, Jugendlichen der erweiterten Oberschule und des Gymnasiums. Und im Schnittprozess, also in der Videobearbeitung, kam dann noch so mancher Student dazu, der sozusagen in der Mediengestaltung interessiert und verwurzelt war und uns da noch unter die Arme gegriffen hat.
Also ich merke schon, es war also auch wichtig, nicht nur zu fragen und zu erzählen, sondern auch das Gehörte zu reflektieren und sozusagen daraus auch schöpferisch tätig zu werden. Also so zwei Schritte, die quasi dann die Ausstellung auch wahrscheinlich nochmal reizvoller machen, als wenn es jetzt nur Interviews wären, die man da wiedergegeben hätte.
Genau, also die Ausstellung hat sehr, sehr viele verschiedene Komponenten. Wir preisen sie an als eine multimediale Ausstellung. Sie besteht aus viel, viel mehr als aus Videos und Grundschulbildern. Also die Ausstellung ist natürlich sehr bunt, sehr vielfältig, spricht ein breites Publikum an und ist also ganz hochwertig auch aufgebaut.
Bevor wir gleich mit Frau Diering sprechen, die ja auch quasi Protagonistin in dieser Ausstellung ist, würde ich gerne von Ihnen, Frau Lünden, noch hören, was so eine Beispielgeschichte ist, die Sie besonders eindrücklich finden oder wo Sie sagen, ja, auf solche Geschichten, auf die werden Sie stoßen, wenn Sie zu uns kommen nach Chemnitz.
Das ist jetzt schwer.
Ja, jetzt müssen Sie sich entscheiden.
Aus so vielen Interviews, und das sind wirklich, also man kann ja die Lebensgeschichten nicht gegeneinander abwägen oder auf einer Skala aufteilen. Jede Geschichte steht für sich und ist natürlich so besonders. Aber was mich auch gerade in der Nacharbeit und in der Reflexion über die Geschichten ganz besonders berührt, ist, dass wir natürlich versucht haben, tief in die Brüche, in die Lebensbrüche einzusteigen. Also wir haben vertieft danach gefragt, welche Lebensbrüche in den jeweiligen Geschichten stattgefunden haben, gerade in den Zeiten der Transformation. So viele Menschen haben also zur Wendezeit den Beruf verloren, die Familie ist in die Brüche gegangen, Verlust spielt immer eine große Rolle. Und wir haben dann natürlich im Zuge der Brüche nach der Heilung gefragt, nach den Resilienzkräften, nach dem, was geholfen hat, über diese Brüche hinwegzukommen. Das war manchmal der christliche Glaube, das war oft die Familie, philosophische Wertvorstellungen, vielleicht auch spontane Erlebnisse. Berührt hat mich eigentlich an allen Geschichten die Ehrlichkeit der Interviewten, dieses Eintauchen in die Brüche und ja, einfach auch dieser Mut, die Resilienzkräfte und das, was Kraft gegeben hat und über die Brüche hinweggetragen hat, anzusprechen und auch deutlich zu reflektieren. Wir haben am Ende eines jeden Interviews immer die Frage gestellt, ob sie heute alle Erfahrungen und Erlebnisse nochmal genau so machen würden oder ob sie an ihrem Leben rückblickend was ändern würden, ob sie mit sich zufrieden sind, ob sie mit im Reinen sind mit ihrem Leben. Das alles hat ein Stück weit auch mit Versöhnung zu tun, also mit Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Und das hat mich eigentlich bei jedem Einzelnen tief berührt. Da gibt's große Brüche, da gibt's schmerzhafte, schwere Brüche. Und das war schon ein sehr, sehr interessantes und sehr bewegendes Projekt in der Hinsicht.
Frau Lünden, bis hierher erstmal vielen Dank. Jetzt wollen wir mal jemanden zu Wort kommen lassen von denen, die eben bereit waren, mit ihren Biografien der Ausstellung Leben zu verleihen. Frau Diering aus Chemnitz, schön, dass Sie da sind. Sie waren also bereit, Ihre Lebensgeschichte im Zuge des Projekts einem jungen Menschen zu erzählen oder jungen Menschen näher zu bringen und in gewisser Weise ja auch damit was von Ihrem Leben anzuvertrauen. Wie sind Sie denn da reingeraten? Was hat Sie bewogen mitzumachen? Wie wurden Sie gefragt und wieso haben Sie Ja gesagt?
Ja, ich habe gerne Ja gesagt. Ich wurde von Frau Lin angesprochen und habe sehr gerne das bejaht, da ich mein ganzes Leben mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Und meine eigenen Enkel wohnen leider auch osttypisch ziemlich weit weg, nicht um die Ecke. Und da war es für mich eine Gelegenheit, auch mit Kindern und Jugendlichen mal wieder in Kontakt zu kommen. Und natürlich hat es mir auch Spaß gemacht, mein eigenes Leben zu erzählen. Denn ich bin, seit ich Rentner bin, schreibe ich viel darüber und da steigt so manches aus der Vergangenheit auf. Und dann dachte ich, du bist ja richtig drin im Stoff. Und man merkt dann erstmal, wie viel Stoff so ein Leben beinhaltet und dass man eigentlich immer nur Ausschnitte erzählen kann. Ja, und außerdem bin ich über 70 und dann dachte ich, ist noch mal eine Gelegenheit, kannst noch mal ein bisschen mitmischen, ganz ehrlich.
Super. Welche Aspekte Ihres Lebens fanden denn die jungen Menschen besonders interessant? Das merkt man ja wahrscheinlich im Gespräch, dass sie bei einigen Sachen besonders hinhören oder nachfragen. Was waren denn so die Punkte aus ihrem Leben, wo das Interesse besonders groß war oder die Ohren besonders groß wurden?
Ja, am Anfang ein ganz banaler, ehe das Interview losging, da wurde noch an der Technik gebastelt und da kam dann einer auf mich zu und sagte, haben Sie etwa auch die Mopeds gehabt? hier, Spatz, Starr und wie sie alle heißen. Und das war natürlich meine Zeit, 8., 9. Klasse, da drehte sich alles um diese Mopeds. Später haben sich die Jungs natürlich an das Protokoll gehalten und besonders interessant war für sie natürlich die Wende. Und das ist ja auch das Ereignis, was die meisten Emotionen bei mir ausgelöst hat, bei uns. Es war ja schon ein starkes Ereignis, diese Wende. Wir waren ja Gott sei Dank noch jung und ich war ja vorher in einer ökumenischen Umweltgruppe und wir haben die ersten Friedensgebete in Chemnitz mitgemacht. Und wir hatten wirklich Angst. Wie wird das ausgehen? Sind wir am Ende mit den ganzen Bonzen alleine hier in Karl-Marx-Stadt? Man wusste es nicht. Es war eine gruselige Zeit. Und nach der Wende war so viel los. Ich fand, wir waren erstmal so in so einem Rausch. Aber es war natürlich auch schwer. Du hast gemerkt, du musst jetzt alles umstellen. Ich habe kurz vor der Wende in der Schule begonnen, weil wir aufs Dorf gezogen sind, hatte aber nur teilweise eine Lehrerausbildung und wusste also gar nicht, ob ich in der Schule bleiben kann. Ich war also ständig unsicher, was wird damit. Ich habe dann noch ein theologisches Fernstudium gemacht. Das hatte ich schon zu DDR-Zeiten als Hobby angefangen und habe noch einen religionspädagogischen Abschluss gemacht. Aber ich zählte Zeit meines Lebens als sogenannter Nichtlehrer. Und als ich 60 war, dann durfte ich noch eine Prüfung machen. Und da durfte ich die letzten 5 Jahre meines Arbeitslebens in normaler Bezahlung. Ich habe sonst immer weniger verdient, aber mir hat trotzdem mein Beruf sehr viel Spaß gemacht und ich habe das nicht allzu schwer genommen.
Ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich so 17, 18 war, da hielt ich Menschen, die 30 sind, für uralt. Jetzt bin ich lange, lange, lange jenseits der 30 und sehe das ein bisschen anders. Dieser Altersunterschied und dieses nah beieinander sein, das kennt man eben aus diesem Kinder- und also Enkel- und Oma-Opa-Kontext. Aber gerade wenn es dann so um Lebensbiografien geht, wird einem ja auch nochmal, glaube ich, sehr bewusst, wie unterschiedlich Leben sind, wie prägend auch Sachen sein können von Menschen, die einfach schon viel länger auf der Welt sind als man selbst. Wie ging es Ihnen denn beim Erzählen, wenn Sie so auf Ihr Leben zurückgeschaut haben? Also haben Sie irgendwelche Erkenntnisse gehabt oder Perspektivwechsel, wo Sie selbst überrascht waren, jetzt wo ich das so erzähle, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen?
Es ist schon sehr interessant, was man da so alles auf der Spur konnte und dass man auf manche Sachen gar nicht so den Blick gehabt hat. Zum Beispiel hatte ich nicht den Blick drauf, wie viele da so stark getroffen sind von dieser ganzen Wende. Die Leute waren ja auch damals sehr enthusiastisch. Die wollten ja auch möglichst schnell die Westmark und gar nicht erst andere Möglichkeiten. Die hatten also Angst, zu kurz zu kommen und haben sich dann auch viel in den ganzen Konsum gestürzt. Also es war schon eine verrückte Zeit. Es war für mich trotzdem eine wunderbare Zeit, weil wir immer enge Westkontakte hatten. Ich hatte 2 ältere Schwestern, die sind vor der Mauer nach dem Westen gegangen und wir hatten immer lebhafte Westkontakte. Und ja, der Westen war für mich kein fernes, böses Land, weil ich viele liebe Menschen dort kannte. Durfte auch zu DDR-Zeiten schon mal in den Westen reisen, zum 50. Geburtstag meiner großen Schwester. Und das war auch ganz, ganz toll. Also ich hatte für viele war ja Westen dann doch feindlich und fremdlich und die wollen uns übergreifen und die wollen uns Böses. Und also dieses hatte ich nicht.
Haben Sie von den jungen Menschen was mitgenommen während dieses ganzen Projekts?
Ja, die Jungen, die hat das sehr interessiert. Die fanden das ja krass und das war für sie schon aufregend. Und sie haben sich wirklich auch für so einen Bruch interessiert, wie wir das also überstanden haben und wie es immer weitergehen musste und wie man eigentlich gar nicht innehalten konnte. Es war schon auch eine rastlose Zeit. Du musstest ja alles umstellen, ne? Du musstest die ganze Bürokratie, was zu DDR-Zeiten alles automatisch lief, musstest für alles Anträge stellen. Und es war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ich war manchmal völlig kaputt.
Wir haben das ja eingangs gesagt, Sie haben ja unser Gespräch mitgehört mit Frau Lynn, dass Chemnitz eine Stadt ist, die damit zu kämpfen hat, dass sie immer älter wird und dass so die jungen Leute so ein bisschen fehlen oder zu schnell weggehen nach dem Studium oder so. Wie nehmen Sie das denn wahr als ein älterer Mensch, der in Chemnitz lebt?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele alte Leute. Ich merke das immer, wenn ich bei meinen Töchtern in Gießen oder in Straßburg bin, wie viele junge Leute das sind. Und in Chemnitz, ich finde, die vielen alten Leute, die sind so verschieden. Es gibt wirklich alte Leute, die leben nur von einer Fahrt zur anderen, von einer Reise. Ich finde, man sollte ein Ziel haben, etwas, was man tut und auch etwas, was man für die Gemeinschaft tut. Also ich arbeite zum Beispiel ehrenamtlich noch bei uns in der Gemeinde. Wir betreuen die Senioren. Ich bin in einem Schreibprojekt drin, in einem Autorenverein. Das ist mein Hobby und das ist ein Stück auch ich selber. Das tut mir eigentlich sehr gut. Und ich finde, wenn man solche Ziele hat, da kann man mit schrecklich schlimmen Nachrichten und was ein alles auf einen einstürmt, doch sehr viel leichter umgehen. Man braucht irgendwie einen Halt. Und natürlich auch mein Glauben und die Gemeinde, wo wir angebunden sind, bei allen Veränderungen, merke ich, da ist etwas, das ist geblieben, ein Kern, und das tut mir auch schon sehr gut.
Frau Diering, vielen, vielen Dank, dass Sie A, mitgemacht haben bei History of Citizens und B, dass Sie heute hier Auskunft geben und im Podcast dabei sind. Schön, dass Sie da sind und bis hierher erstmal vielen lieben Dank. Ebenfalls bei der Ausstellung History of Citizens mit dabei ist Dr. Ronald Unger aus Augustusburg und den haben wir jetzt ebenfalls hier bei uns zu Gast. Schön, dass Sie auch beim Podcast mit Herz und Haltung dabei sind. Hallo nach Augustusburg.
Hallo nach Leipzig.
Herr Dr. Unger, als Sie von diesem Projekt History of Citizens gehört haben oder angefragt wurden mitzumachen, was hat Sie überzeugt bei der Sache, ja, da mache ich mit, da will ich gern ein Teil davon sein?
Ich war neugierig auf die Gespräche von jungen Menschen bis Kindern. Also was kann man als älterer Mensch eigentlich jungen Menschen mit auf den Weg geben? Von den Fragen her, eigentlich das war das Spannendste für mich. Können wir den jungen Leuten überhaupt was erzählen als greise Menschen?
So greis sehen Sie gar nicht aus hier in meiner Kachel. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
70 minus 1.
70 minus 1, alles klar. Was hat die jungen Menschen denn an ihrer Biografie, an ihrer Lebensgeschichte besonders interessiert? Das merkt man ja so beim Erzählen, dass manche Punkte besonders anklingen. Was war das in Ihrem Fall?
Eigentlich, die Fragen gingen in diese Richtung, wie war denn das in eurer Jugend, wie war denn das in eurer Kinderzeit? Schule, was habt ihr gespielt? Also das ist so bei mir noch in Erinnerung.
Was haben Sie denn gespielt?
Also ich glaube, wir haben, da wir noch keine Computer hatten, haben wir viel mehr draußen im Freien gespielt. Also diese heute Affinität mit der Technik, das also sehr viel. Ich komme jetzt gerade aus der Schule, ich habe gerade Schulbegehung gemacht. Die Kinder stürzen sich ja regelrecht ins PC-Zimmer, um dort ja was zu machen, Spiele. Also wenn ihr fertig seid mit dem Unterricht, dann geht's in die Spiele. Ich denke, wir haben früher doch bedeutend mehr draußen im Freien gespielt. Also Fußball natürlich. Ich habe früher aktiv Sport gemacht, ich habe Tischtennis gespielt. Also das war schon, ich denke, anders als heute eine andere Freizeitbeschäftigung. Wobei man das heute nicht auf über den Kamm scheren sollte. Also ich denke schon, gerade unsere Enkelkinder haben auch unwahrscheinlich viel mit Sport zu tun. Ne? Unsere kleine Enkeltochter reitet sehr aktiv. Der große Enkel spielt Hockey, Feldhockey. Also da bin ich schon zufrieden, dass die nicht bloß in der Computertechnik rum switchen.
Wie finden Sie das denn grundsätzlich, dass es so ein Projekt wie dieses History of Citizens gibt, wo sich so die Generationen begegnen und die Älteren den Jüngeren was von ihrem Leben erzählen?
Vielleicht ist das sogar zweiseitig. Denn auch wir können von den Kindern, von den jungen Menschen lernen. Weil das Leben geht ja weiter und wir haben ja ganz andere Erfahrungen. Für mich ist das große Glück, wie gesagt, dass ich drei Enkelkinder habe und man doch dort sehr nah dran ist, auch wenn sie nicht hier in der Nähe wohnen. Aber ich denke, wir haben beiderseits Dinge zu erklären oder auch, ich sag mal, zu erzählen. Ja. Die jungen Menschen kennen, nun ist das immer schwierig mit den Älteren, ob die Erfahrung aufnehmen. Aber ja, wir können beidseits voneinander lernen. Alte und neue, junge Generation.
Herr Dr. Unger, die letzte Frage an Sie. Wenn Sie generell auf unsere Gesellschaft schauen, so im Jahr 2025, wie nehmen Sie den Umgang mit Lebenserfahrung und Alter generell in unserer Gesellschaft wahr?
Ich denke, das kommt auf jeden selbst drauf an. Also ich bin seit 2 Jahren selbstständiger Rentner. Das heißt, ich betreue 75 Schulen sicherheitsmäßig in Sachsen. Ich komme jetzt gerade aus der Schule. Und damit habe ich eine wunderbare Beziehung auch zur jungen Generation. Ich weiß, wie es in den Schulen abläuft. Ich bedauere unendlich, dass wir diese riesen Schulprobleme in Sachsen haben. Also ich möchte kein Schuldirektor sein. Diese Umorganisation, da fehlen Lehrer, da fehlt es an Unterrichtsmitteln. Ich denke, da bin ich froh, ältere Generation gewesen zu sein oder jetzt ältere Generation zu sein. Und doch partizipiert haben. Wobei, jede Generation hat ihre Vorteile. Also ich hätte mir damals gewünscht, gerade im Studium, diese Möglichkeiten von Computertechnik zu haben. Also wir haben noch mit Tafelwerk Logarithmen berechnet. Das war unendlich kompliziert. Und sie würde ich doch sagen, hat jede Generation ihre Vorteile und Nachteile. Wir hatten jetzt gerade 50 Jahre Abitur. Und Ich sage auch meinen ehemaligen Schulkameraden, bleibt nicht alleine als Rentner zu Hause sitzen, sondern versucht, ein Stück noch aktiv zu bleiben. Und aktiv bleibt man, wenn man mit Kindern Beziehung hat. Ob das eigene Enkel sind oder ob man sich irgendwo einen Verein sucht, einen Sportverein, wo man als Übungsleiter tätig ist, was auch in Größenordnung fällt. Ich denke, das ist auch eine beiderseitige Befruchtung. Wenn also die Kinder von, sag mal, Rentnern, die doch ein bisschen Zeit haben, ich schenke meine Zeit den Kindern. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was wir heute brauchen, Zeit zu schenken.
Herr Unger, vielen Dank, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben und hier im Podcast dabei sind. Und vielen Dank für diese Eindrücke. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank, dass Sie bei History of Citizens mit dabei sind. Frau Dr. Lind, es klang ja gerade auch bei unseren beiden Gästen gerade an, History of Citizens dokumentiert Lebensgeschichten, die mindestens einmal die Friedliche Revolution von 89 und die sich anschließenden Jahre der Transformation als einen großen biografischen Bruch erlebt haben und auch als prägenden Moment im Leben wahrgenommen haben. Es geht also um Abbrüche, Neuanfänge, die Fragen nach dem Lebenssinn. Was können wir aus den für die Ausstellung dokumentierten Biografien vielleicht auch als Gesellschaft insgesamt lernen? Gerade jetzt auch in Zeiten, wo wir wieder das Gefühl haben, dass viel im Fluss, in Bewegung und in Unruhe ist.
Genau diese Frage stellen sogar die Jugendlichen den Älteren. Es geht immer darum, eine Botschaft mitzugeben, Botschaft an die jüngere Generation. Und das ist ganz besonders spannend, sich diese verschiedenen Botschaften anzuhören. Im Grunde geht es immer darum, aufs eigene Herz zu hören. Also wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, würde ich sagen, bleibt bei euch, geht euren Weg und hört nicht auf zu hinterfragen. Schaut euch das System an, schaut euch eure Umwelt an, hört zu, hört hin, schaut hin. Also das ist so die Quintessenz dieser Botschaften. Und ich denke, das ist auch genau das, was wir aus den ganzen Interviews lernen können. Denn jeder ist mit den eigenen Lebensbrüchen anders umgegangen. Also da gibt es keine Verallgemeinerung. Wie ich eben schon gesagt habe, der eine hat seine Resilienzkraft im Glauben gefunden, der andere in der Familie. Das kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, das, was sozusagen die absolute Botschaft an alle gleichermaßen war, ist eben dieses bei sich bleiben, Sachen hinterfragen, den eigenen Weg gehen und einfach den Blick offen halten. Und da sind wir wieder beim Kulturhauptstadt-Motto. See the unseen, auch den Blick auch auf das, was sonst vielleicht übersehen wird oder im Verborgenen liegt.
Wir haben es ja eingangs schon gesagt, das Projekt wurde nicht nur in Chemnitz durchgeführt, sondern eben auch in der anderen Partner-Kulturhauptstadt, also in Nova Gorica in Slowenien und dem italienischen Gorizia. Was ist denn eine Gemeinsamkeit oder eine Parallele zwischen den beiden Orten und dem, was an Geschichten kam? Und wo sehen Sie vielleicht so die signifikantesten Unterschiede?
Die Gemeinsamkeiten sind sozusagen die krassen Zeiten der Transformation, die Identitätsverluste, die haben eine ganz, ganz intensive Kriegsgeschichte, die auch immer wieder zum Klingen kommt. Und ja, dieser Krieg in Jugoslawien und der Identitätsverlust, der damit einhergeht. Und diese Geschichten der Transformationen ähneln sich sehr mit den Lebensbrüchen auf einer symbolischen, metaphorischen Art und Weise, die unsere Seniorinnen und Senioren hier erlebt haben. Und zugleich ist das natürlich der gravierendste Unterschied, weil man diese beiden Geschichten historisch gesehen natürlich nicht miteinander vergleichen kann. Wir haben ein paar Menschen, die direkt anfangen, vom Krieg zu erzählen. Also es gibt tatsächlich ein paar ältere Leute, die von der Fluchterfahrung sprechen können, die Kind waren, als sie geflüchtet sind und dann in irgendwelche Bombentrichter gefallen sind, also wirklich schreckliche Geschichten. Aber unser Hauptbruch, auf den wir uns in den Interviews konzentrieren, ist natürlich die Wendezeit und der Systemabbruch und die Neufindung. Es ist immer auch eine Neufindung gewesen für jeden Einzelnen, den wir befragen. Jeder musste sich neu definieren und neu finden. Und ich glaube, ich kann sagen, jeder ist ein Stück weit auch anders nochmal zu sich gekommen.
Bevor wir nochmal ganz genau sagen, von wann bis wann und wo man die Ausstellung History of Citizens sehen kann, würde ich gerne, Frau Lynn, Sie nochmal um einen Tipp bitten. Die Ausstellung ist ja ein kleiner Baustein, der zu dem hinzugekommen ist, was wir als, ich sag mal, kollektives Gedächtnis unserer Gesellschaft bezeichnen könnten. Wenn jetzt Menschen hier zuhören, die von dieser Initiative begeistert sind und die vielleicht auch so ein Oral History Projekt oder sowas in die Richtung in ihrer Region machen wollen oder in ihrem Teil Sachsens oder Deutschlands, was würden Sie, oder Europas, was würden Sie diesen Menschen raten? Wie sollen Sie das anfangen? Wie geht man da los?
Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt eine ganz klare Handlungsanweisung geben. Also es war natürlich auch ein bisschen ein Ziel von uns, dieses Projekt so zu gestalten, dass es übertragbar ist. Also wir wünschen uns am Ende des Jahres und auch am Ende des Projektes vielleicht nicht wirklich einen Leitfaden, aber doch eine Art übertragbare Anweisung als Tipp, als etwas, das man den anderen mitgeben kann. Denn wir merken eben, wie wichtig es ist, solche Projekte ins Leben zu rufen. Wir haben aber auch gleichzeitig ganz viele Lernerfahrungen gemacht. Also wir sind ja keine Profis, wir sind keine Gerontologen, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Kuratoren von großen Ausstellungen. Wir haben an ganz, ganz vielen Ecken und Enden dazugelernt und wir haben diese Lernerfahrung gemacht, die war manchmal auch schmerzhaft. Also wir haben manchmal auch einfach Sachen, Herausforderungen angenommen, die ich jetzt vielleicht, von denen ich jetzt abraten würde. Ja, und diese Sachen gehören alle dazu. Man müsste sie wirklich, und vielleicht werden wir das auch, am Ende bündeln und weitergeben. Um ein Beispiel zu nennen vielleicht, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben gedacht, ganz naiv, am Anfang einen Jugendlichen und einen älteren Menschen in einen Raum zu setzen, mit einem tollen Fragebogen und beidseitigem Interesse, sei genug, um ein tiefes, von Lebensbrüchen gezeichnetes Gespräch in Gang zu bringen. Und über die Zeit mussten wir lernen, dass das nicht reicht. Es braucht eine Vertrauensgrundlage. Es braucht unbedingt Vorarbeit zu so einem Gespräch. In einem Projekt wie diesem, wo wir ein Jahr Zeit hatten, so eine riesen Ausstellung und auch Archiv an Interviews aufzubereiten, war diese vielleicht zeitaufwendige, notwendige Vertrauensgrundlage nicht unbedingt drin. Aber das wäre etwas, was ich weitergeben würde. Solche Projekte sind wirklich, wirklich zeitaufwendig und auch intensiv an Emotionen und an Gefühlen und brauchen eine Vorarbeit und brauchen unbedingt eine Nacharbeit und brauchen Raum zur Begegnung. Und es ist eben nicht genug, zwei Leute an einen Tisch zu setzen und einen tollen Fragebogen hinzulegen. Also das haben wir gelernt. Das ist einer der Lernerfahrungen, die wir machen mussten. Wir konnten das gut kompensieren und wir haben tolle Gespräche führen können. Wir haben mit der Zeit aber gelernt, dass wir Vorgespräche brauchen und dass es Erstbegegnungen braucht, bevor wir in die Lebensbrüche einsteigen können. Wir sind also auch gewachsen mit dem Projekt zusammen und ich hoffe, dass wir am Ende des Projektes tatsächlich auch gerade diese Lernerfahrung weitergeben können, damit andere Leute eben ja solchen Sachen vorbeugen können. Und aber natürlich aus unseren positiven Erfahrungen auch schöpfen. Also natürlich gab es die auch, selbstverständlich. Ich wollte jetzt nur sagen, wir haben keine Scheu, auch innerhalb des Projektes auf unsere eigenen Fehler oder auf die Herausforderungen, die das Projekt mit sich bringt, zu schauen und das auch anzusprechen.
Also mich haben sie gekriegt. Ich werde auf alle Fälle im November mich in den RE6 von Leipzig nach Chemnitz setzen und mir die Ausstellung anschauen. Wir sagen jetzt nochmal ganz genau, falls es euch auch da so geht, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihr auch nach Chemnitz kommen wollt, wann und wo ihr diese Ausstellung sehen könnt. Frau Lünn, bitteschön.
Also die Ausstellung findet statt auf einer der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt GmbH, weil es ja tatsächlich ein großes Kulturhauptstadtprojekt ist, nicht nur ein Kulturkirchenprojekt, sondern die Stadt ist involviert, auf dem Garagencampus im November, vom 9. November bis zum 27. November. Die Vernissage ist also am 9.11. um 15 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Und die Finissage ist dann dementsprechend am 27. November um 17 Uhr. Und zu der Ausstellung wird es ein breites Begleitprogramm geben. Wir wollen also nicht nur, dass die Besucherinnen kommen und sich etwas anschauen und wieder gehen, sondern wir wollen wirklich ins Thema eintauchen. Wir wollen auch innerhalb der Ausstellung ins Gespräch kommen. Wir wollen uns auseinandersetzen mit der Thematik des Alterns und vor allem, das ist, glaube ich, so die Quintessenz unseres Auftrags, den wir darin sehen, die Sicht auf das Alter zu verändern. Das Alter nicht als Makel zu begreifen, sondern als Auftrag, als Potenzial, als schönen Lebensabschnitt, der ganz, ganz viel birgt. Und diese Sicht zu verändern, das ist eben ja unser Ziel, auch mit der Ausstellung. Es geht um mehr als nur schöne Bilder anzuschauen. Es geht um Auseinandersetzung mit dem Thema und es geht vor allem um See the Unseen, ungesehene Lebensgeschichten. Vielleicht sollte man hier sagen, hear the unheard, also ungehörte Lebensgeschichten, sich anhören, sich damit auseinandersetzen, ins Gespräch kommen. In diesem Begleitprogramm haben wir zum Beispiel einen Gerontologen von der Universität Chemnitz, der sozusagen die wissenschaftliche Sicht auf das Alter mitbringt. Wir haben Podiumsdiskussionen, Konzerte, Lesungen, wir haben ein Erzählcafé, wo die Senioren, die in den Interviews auftauchen, vielleicht nochmal persönlich zur Verfügung stehen für Rückfragen oder für persönliche Gespräche zu ihrem Leben. Also die Ausstellung besteht aus mehr als Bildern und Videos, sondern ist ganz breit gefächert und spricht viele verschiedene Altersgruppen auch an.
Also nichts wie ab nach Chemnitz. Herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Soweit also unser Gespräch zu History of Citizens, die Ausstellung, die vom 7. bis 29. November 2025 im Garagencampus Chemnitz am alten Straßenbahndepot zu sehen ist. Und natürlich findet ihr alle Informationen dazu auch in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort ist übrigens auch das Gespräch verlinkt, was wir im Frühjahr mit Frau Dr. Lünn geführt haben, rund um die Kulturhauptstadt und den kirchlichen Beitrag dazu. Und bereits am 18. September gibt es in Chemnitz einen Veranstaltungsabend der Kulturkirche und der Katholischen Akademie. Und da gibt es einen persönlichen Einblick in dieses Projekt. Auch hierzu findet ihr den Link in den Shownotes. Also schon am 18. September könnt ihr euch mit History of Citizens vertraut machen und das direkt in Chemnitz. Wenn ihr gerne gehört habt, was ihr hier gehört habt, dann abonniert uns bitte, damit ihr keinen weiteren Podcast mit Herz und Haltung verpasst. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns über Instagram oder über Facebook. Und wenn es euch wirklich richtig gut gefallen hat, gebt uns 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das hilft dem Algorithmus, der Wahrnehmung. Und wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung natürlich auch. An der heutigen Episode mitgearbeitet haben Cecilia Löschner, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.